haben. Deshalb erzählt er ihnen hintereinander drei Gleichnisse. Und zwar das Gleichnis vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und eben dieses vom verlorenen Sohn. Und ich finde, es ist eine wichtige Beobachtung, die wir hier machen. Jesus erzählt sein Gleichnis nicht auf der Reeperbahn von Jerusalem, sondern vor den frommen, vor den rechtschaffenen Leuten des Landes, die ein geordnetes, geregeltes, gut situiertes Leben geführt haben. Und natürlich passen diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, auch auf die anderen Leute, also auf die, die ein zweifelhaftes Leben geführt haben. Alle, die sich fühlen wie der verlorene jüngere Sohn, ihnen wird mit diesen Gleichnissen gesagt, hey, ihr dürft nach Hause kommen. Ihr dürft bei Gott noch einmal ein neues Leben anfangen. Ob sie sich nun auf der Reeperbahn herumtreiben oder in einer teuren Luxusvilla wohnen und trotzdem unglücklich sind, ihnen allen gilt der erste Teil des Gleichnisses auch und soll erzählt werden. Und doch wirbt Jesus mit diesem Gleichnis vor allem um die anderen, um die Frommen, die ein gutes Leben geführt haben. Die anderen, die Zöllner und die Sünder, die mit ihm am Tisch saßen und Gemeinschaft mit ihm hatten, die waren ja bereits bei ihm. Die waren da, die waren mit ihm zusammen. Und es nicht, weil sie Jesus in ihren Sumpf mit hinunterziehen wollten, sondern weil sie gespürt haben, dass Jesus von einem tieferen Glück spricht, das sie sonst nirgends finden können. Und weil die eben schon bei Jesus waren, deshalb wirbt Jesus jetzt eindringlich um die anderen, die wirklich ein untadeliges Leben geführt haben, die aus ganzem Herzen alles richtig machen wollten und Gott doch nur gefallen wollten. Und um sie wirbt Jesus, sie stehen für den älteren Sohn. Wir haben den zweiten Teil des Gleichnisses vorhin oder gerade gehört in der Schriftlesung. Und wirklich gut kommt der ältere Sohn in dieser Erzählung ja nicht weg. Vorne, da hören wir eine emotional anrührende Versöhnung und hinten, da steht ein arroganter Rechthaber, der nicht mitfeiern möchte. Und ehrlich gesagt fand ich das immer irgendwie hart, wenn ich dieses Gleichnis gehört habe. Und ich hab mich auch immer gefragt, warum? Ja, da führt einer ein anständiges Leben und dann wird er am Ende so vorgeführt. Und ein Stück weit konnte ich es auch nachvollziehen, wie es dem älteren Sohn geht. Und deshalb wollen wir uns mal den älteren Sohn noch mal genauer anschauen. Also worin hat der ältere Sohn recht und wo genau liegt eigentlich sein Problem? In dem älteren Sohn, da begegnet uns ein Mensch, der verlässlich große Leistungen bringt. Er ist offenbar bescheiden, er fordert nicht viel für sich, er ist ernsthaft, kein Luftikus. Examen in der Regelstudienzeit, ehrenamtlich in der örtlichen Glaubensgemeinschaft tätig, er tut seine Arbeit Jahr um Jahr, in heißen Sommern und kalten Wintern. Und er weiß, ja, eines Tages, da wird er den Hof besitzen und er möchte auch dieser Verantwortung gerecht werden. Also den Menschen Brot und Lohn geben, das Erbe der Väter weiterführen, erhalten. Er sagt, was er denkt und er tut, was er sagt, also er hat auch eine klare Kante und ist nicht irgendwie hintenrum. Und eigentlich, wenn wir uns diesen älteren Sohn anschauen, dann lebt er ein Leben nach wirklich hohen Maßstäben. Wenn es um die Leistung im Beruf geht, wenn es um Verlässlichkeit geht, um Moral und Religion. Also er ist ja wirklich oberste Liga, da kann man ihm nichts vormachen. Und ich finde auch, das ist nicht zu unterschätzen, dass er so hohe Maßstäbe in seinem Leben hat, und verdient meines Erachtens auch Respekt. In all dem liegt er auch auf keinen Fall falsch. Aber die Moral von der Geschichte ist nicht, lebe lieber lustig und locker, mach dir nicht so viel Stress und Arbeit, es wird am Ende sowieso schon irgendwie werden, Nein, die Moral von der Geschichte ist, es ist nicht weniger gefährlich, es ist nicht weniger problematisch, wenn ich ein gutes und anständiges Leben lebe. Auch ein gutes und anständiges Leben kann Verlorenheit mit sich bringen. Wenn wir ein bisschen tiefer graben und schauen, was da eigentlich alles zum Vorschein tritt in dieser Begegnung vor der Türe des Festsaales, also als Vater und Sohn sich begegnen, dann begegnet uns dort in diesem pflichtbewussten, jungen Menschen ein Mensch mit zerrütteten Beziehungen, und zwar in dreifacher Hinsicht. Seine Beziehung zum Vater ist zerrüttet, seine Beziehung zum Bruder und auch seine Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Herzen, ist zerrüttet. Inwiefern ist denn die Beziehung zum Vater zerrüttet und kaputt? Hören wir hin. Der Vater, der redet mit dem Sohn draußen vor der Tür und er sagt zu seinem Sohn, komm doch rein, feier mit uns. Aber der Sohn, der will nicht. Er weigert sich regelrecht, hineinzugehen und beim Fest mit teilzunehmen. Und das ist ein absoluter Affront, wirklich eine Beleidigung des Vaters. Warum? Hintergrund ist, dass die Pflichten von einem älteren Sohn in Palästina zu jener Zeit darin bestanden, dass der ältere Sohn der Vertreter des Vaters war. Also der ältere Sohn hatte die Gäste zu begrüßen, einzeln mit Handschlag. Und dann hatte er die Gäste zu ehren, indem er sie bediente, also wie so eine Art Oberkellner. Zu jedem geht, fragt, was kann ich bringen, was darf es noch sein? Also bei einem Fest spielte der älteste Sohn eine herausragende Rolle. Er war der Vertreter des Vaters. Und der ältere Sohn, der weigert sich jetzt, diese Rolle einzunehmen und damit verletzt er seinen Vater tief. Und es ist im Grunde eigentlich nicht nur eine Beleidigung im stillen Kämmerlein hinter verschlossener Tür. Nein, es ist eine Beleidigung des Vaters in aller Öffentlichkeit. Alle kriegen das mit, alle, die beim Fest waren. Und eigentlich hätte der Vater jetzt allen Grund der Welt, seinen älteren Sohn links liegen zu lassen, innerlich zu grollen, zu sagen, hey, warte nur, Bürschchen, ja, also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das regeln wir nochmal. Aber das tut er nicht. Vor dem gesamten Dorf demütigt sich der Vater und zeigt zum zweiten Mal, dass er nichts Größeres kennt und es für ihn nichts Wichtigeres gibt, als seine Töchter und Söhne. Gott kennt nichts Größeres und er hat nichts Wichtigeres als dich. Und so geht der Vater hinaus, schon wieder, und er ringt um sein Kind erneut. Und er sagt, komm und freu dich mit uns. Aber der Sohn sagt zwei harte Sätze. Der erste Satz, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie auch nur einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ohne Anrede, wie in schlechten E-Mails. Er sagt nicht, wie es sich eigentlich gehört, mein Vater, sondern er poltert gleich los. Er reiht einen Vorwurf an den anderen. Nächste Beleidigung. Also dreimal hat der Sohn seinen Vater eigentlich beleidigt. Er hat die Gäste nicht begrüßt, er hat den Dienst bei Tisch verweigert und er hat die respektvolle Anrede unterschlagen, die dem Vater eigentlich zugestanden hätte. Und für den Vater wird in diesem Moment klar, dieser Junge, der lebt bei mir in nächster Nähe und er war doch unendlich weit weg. Viel weiter, als der jüngere Bruder auf seiner Flucht je sein konnte. Dieser ältere Sohn erkennt Regeln, aber keine Liebe. Er kennt die Pflicht, aber nicht den tiefen Wunsch, einfach nur in Vaters Nähe zu sein. Er, der daheim geblieben ist, der hat sich zwar äußerlich nie vom Vater entfernt. Ja, er war zu Hause, hat mit dem Vater zusammengelebt. Dafür hat er sich aber mit seinem Herzen vom Vater entfernt. Vordergründig ist er absolut korrekt, aber tief innen ist er voller Ärger, voller Bitterkeit und Zorn und absolut unzufrieden mit seinem Leben. Und an dieser Stelle wird klar, seine Beziehung zum Vater, die basiert auf Leistung und Lohn. Also es ist kein Vater-Sohn-Verhältnis, sondern es ist mehr so ein Diener-Herr-Verhältnis. Leistung und Lohn. Er dient dem Vater und der Vater hat ihm dafür was zu geben. Anders gesagt, der Sohn dient, damit der Vater ihm was schuldet. Ja, weil wenn er dient, dann muss der Vater ihn doch erhören und anerkennen und ihm was da zurückgeben. Und ich glaube, das ist eine Falle, in die wir selbst immer wieder leicht tappen können. Also in der ich mich auch immer wieder ertappt fühle, dass wir uns anstrengen, wirklich gut und richtig zu leben, dass wir versuchen, alles richtig zu machen, eifrig dabei sind, verlässlich, engagiert in der Mitarbeit und dann vielleicht doch auch immer mal wieder denken, das muss Gott doch irgendwie belohnen und besonders anerkennen. Das muss er doch irgendwie sehen. Oder dass wir auch denken, hey, müsste es mir nicht eigentlich besser gehen, weil ich doch so wirklich ein toller Mensch bin und mich so anstrenge und so viel mache für Gott. Und ich glaube, dahinter steckt die Erfahrung, die wir schon aus Kinderzeiten kennen. Dass wir durch gutes Verhalten die Aufmerksamkeit unserer Eltern und Großeltern gewonnen haben oder gewinnen. Auch in der Schule und vielleicht schon im Kindergarten war oder ist es noch so, wir sind beliebt, wir waren beliebt, wenn wir den Erwartungen entsprochen haben. Und das heißt, dass wir das eigentlich durch unser ganzes Leben kennen, dass wir Aufmerksamkeit, Zuwendung und Wertschätzung erfahren, wenn wir Erwartungen und Vorgaben entsprechen. Und das, so ertappe ich mich eben auch dabei, übertragen wir doch immer wieder auf Gott, manchmal auch unbewusst. Das ist aber der Weg des Gesetzes und nicht der Weg des Evangeliums. Ich habe in der Auslegung zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn folgenden Satz gelesen. Man kann auf zweierlei Weisen vor Gott weglaufen. Unreligiös und religiös. Und die beiden Söhne stehen für beide Fluchtwege. Man kann von Gott weglaufen, unreligiös und religiös. Der ältere Sohn, der hat nicht begriffen, dass der Vater ihn nicht liebt, weil er so viel arbeitet. Der ältere Sohn gehört nicht zur Familie, weil er so umsichtig handelt, sondern einfach, weil er Sohn ist. Gott liebt uns nicht, weil wir so viel für ihn leisten und schaffen. Kein Mensch kann sich die Zuwendung Gottes verdienen. Kein Mensch kann sich den Himmel verdienen oder sonst irgendetwas anderes. Es ist alles Geschenk. Es ist alles Gnade. Und diese Gnade, die brauchen wir bei jedem Atemzug unseres Lebens, auch die Frommen und Rechtschaffenen. Zweitens, warum ist die Beziehung zum Bruder zerrüttet? Oder inwiefern ist die Beziehung irgendwie kaputt? Der Vater geht raus, er ringt um sein Kind, um den Älteren und er möchte, dass er sich mitfreut, weil der verlorene Bruder, der eigentlich im Grunde so gut wie tot war, wieder da ist und zwar lebendig. Das ist doch ein Grund, sich zu freuen. Doch der, der sich am meisten mitfreuen sollte, ist am kältesten. Und das ist der zweite Satz, den der ältere Sohn sagt. Er sagt, dieser dein Sohn ist gekommen, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Ich finde, kälter geht es eigentlich nicht. Also der ältere Sohn sagt nicht, mein Bruder oder ach, unser lieber Ralf oder Lukas ist endlich wieder da. Er sagt ziemlich verächtlich, dieser dein Sohn da. Also man kann sich den abschätzigen, wütenden Tonfall eigentlich lebhaft vorstellen. Und was der Ältere mit diesem Satz macht, ist eigentlich, er kündigt dem Bruder die Verwandtschaft. Dieser dein Sohn da, mit dem habe ich nichts zu tun, ist dein Sohn, nicht mein Bruder. Das Verhältnis zum Vater ist durch Ärger, durch Groll zerrüttet. Und das Verhältnis zum Bruder ist jetzt durch Arroganz und Verurteilung kaputt gegangen. Und man hat so richtig das Gefühl, okay, da hat sich über die Jahre hinweg echt eine Menge Unzufriedenheit aufgestaut und die explodiert jetzt und entlädt sich wie so ein Vulkan. Wir hören plötzlich von Prostituierten und dann wird auf Heller und Pfennig abgerechnet. Er hat dein Hab und Gut verprasst. Der ältere Bruder redet ohne Mitgefühl. Da ist keine Erleichterung zu spüren, dass der Spielkamerad aus früherer Zeit wieder erwarten, die schreckliche Zeit überlebt hat und wieder da ist. Nichts. Stattdessen ist der ältere Sohn herablassender Scharfrichter seines Bruders. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Oder wie ist das auch bei uns? Wie reagieren wir auf Menschen, die es nicht so gut packen in ihrem Leben? Wie schauen wir auf Menschen, deren Leben nicht glatt verläuft, die Narben mit sich tragen, die ihr Leben vielleicht auch gegen die Wand gefahren haben? Und wie fühlen sich solche Menschen hier in der Gemeinde? Zerrüttete Beziehung zum Vater, die zerrüttete Beziehung zum Bruder. Und jetzt, warum ist das Verhältnis des älteren Sohnes auch zu sich selbst zerrüttet? Wie sieht er sich selbst? Der ältere Sohn sieht sich als einen, der immer gedient und nie gefeiert hat. Im Grunde sieht er sich, so wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnt habe, als Angestellten und nicht als Sohn. Er zählt die Stunden, die Tage, Wochen, Monate und Jahre voller Arbeit und Entbehrung. Und das nimmt er dem Vater übel, weil ihm nicht mehr für seine Arbeit zuteil wurde. Und der Vater sagt daraufhin zu ihm, mein Sohn. Eigentlich greift er sogar zurück auf die Anrede aus Kinderzeiten. Mein lieber Junge, mein liebes Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber genau damit ist der Ältere eben nicht zufrieden. Er kann es nicht genießen, dass Vater der Mittelpunkt in seinem Leben ist. Dass er bei ihm sein darf, ganz nah, geliebt, mit ihm bei der Arbeit, mit ihm beim Feiern. Der Ältere sieht nicht, dass er mehr als alles schon längst besitzt, einen Platz im Herzen und im Haus seines Vaters. Er will hoch hinaus und er will weit kommen und er merkt nicht, dass er eigentlich längst schon am Ziel sein könnte. Eigentlich gleicht dieser Sohn so einem Läufer, der längst am Ziel ist und aber immer weiter rennt mit raushängender Zunge und sich abmüht. Und im Grunde geht es darum, wenn Gott dir nicht genug ist, wird nichts, was Gott dir geben könnte, je genug sein. Wenn Gott dir nicht genug ist, dann wird nichts, was Gott dir je geben könnte, jemals genug sein. Gleichnis von den verlorenen Söhnen hat nur im ersten Teil ein Happy End. Bis zum Schluss, da hält der Vater seinem älteren Sohn die Tür auf. Bis zum Ende ist die Tür offen. Aber wie sich der ältere Sohn entscheidet, das erzählt Jesus nicht, das bleibt offen. Und weil dieser zweite Teil offen bleibt, stellt Jesus dieses Gleichnis nicht nur die Hörer damals, sondern auch uns heute vor die Frage, welchen Weg wollen wir gehen? Pochen wir auf unser Verständnis von Gerechtigkeit? Kann ich die Hand zur Versöhnung reichen, weil Gott mich reich beschenkt hat? Weil ich weiß, dass ich beim Vater alles habe und nichts verlieren kann? Kann ich es zulassen, dass Gott mein manchmal doch so liebloses Herz berührt und verändert? Und genau das ist das Thema auch des nächsten Liedes, das wir jetzt miteinander singen wollen und das wir die letzten zweimal schon gesungen haben. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und wir singen es auch zweimal. Die Nummer